Das ist ein offizieller Werbefilm vom österreichischen Bundesheer aus dem Jahr 2010. Es ist nicht sehr lang gegangen, bis der Film wieder vom Netz genommen wurde, zumindest von der offiziellen Seite. Es hat sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, die meiste Aufmerksamkeit war negativ. Unter anderem hat der Verteidigungsminister gesagt, dieser Film ist frauenfeindlich, schwachsinnig und sexistisch und für das Image des Heeres abträglich. Irgendjemand anders hat noch gesagt, der Film ist so deppert, dass er schon wieder genial sei. Und das Bundesheer hat sich dann nachher offiziell entschuldigt und hat gesagt, das Bundesheer wolle keine Gefühle verletzen. Super, super Bundesheer. Aber eigentlich, was dieser Film macht, er bewirbt, jeder Mann will Frauen, grundsätzlich. Du kommst zum Bundesheer und das ist deine Chance, die Frauen zu gewinnen. Audi, BMW, alles nichts wert, du brauchst einen Panzer, besser noch einen Hubschrauber und dann kommen die Frauen zu dir. Okay? Und dann so am Ende kommt die Linie, das Bundesheer hat endlos viele Möglichkeiten und du kannst dich selbst verwirklichen, komm zum Bundesheer und das ist einfach nur super, alles super. Nur die Sache ist die, ein Soldat zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass er gehorsam ist, dass er Befehlen folgt und diese nicht hinterfragt, dass er sich selbst aufopfert, hingibt und nicht sich selbst verwirklicht als solches. Es steht total im Gegensatz zu dem, was eigentlich das Soldatensein ausmacht. Und so falsch, wie hier das Bundesheer lockt, so ähnlich geht es unserem heutigen Helden in der Geschichte, unser Hauptdarsteller, der Josef. Der bekommt nämlich plötzlich ein Leben, das er sich weder gewünscht hat, noch vorgestellt hat. Es kommt alles ganz, ganz, ganz anders, wie er das erwartet hätte. Wir haben ja die Predigtserie Angenommenes Licht bringt mehr Licht, abgelehntes Licht bringt Finsternis. Und in Josefs Leben, obwohl alles so komplett anders verläuft wie geplant, sehen wir, wie Gott hineinleuchtet und wie durch Josef dieses Licht verteilt wird und auch Josef selbst verändert. Wir sehen aber auch in der Geschichte, wie Menschen das Licht ablehnen, Gottes Licht ablehnen und wie sich die Dunkelheit in ihrem Leben ausbreitet und auch die Effekte, die das so mit sich zieht. Bevor wir uns vertiefen in diese paar Kapitel, möchte ich gerne noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du der Herr über alles bist. Ich danke dir, dass du ehrlich bist und Wahrheit sprichst in deinem Wort, keine linken Tricks hast. Und ich danke dir für diese Kapitel, die wir heute Morgen anschauen dürfen. Und so bitte ich dich, red du zu uns, hilf du uns zu verstehen und veränder du uns durch dein Wort. Amen. Josefs Geschichte finden wir im ersten Buch Mose. Wer mitschauen will, kann die Bibel aufschlagen ab Kapitel 37 und dann geht es durch bis Kapitel 50. Überspringen wir immer wieder die verschiedenen Ereignisse. Der Josef, der ist ein Sohn von Jakob. Jakob haben wir vor ein paar Wochen einmal angeschaut. Und somit ist der Josef der Urenkel von Abraham. Der Josef hat 11 Brüder. 10 von diesen Brüdern sind von anderen Frauen. Er selbst und sein Bruder Benjamin sind von der Rahel, das ist Jakobs Lieblingsfrau. Und die anderen 10, die sind von der Lea. Das ist Rahels Schwester. Sie ist die Ungeliebte und sie ist nur deshalb Jakobs Frau geworden, weil der Laban, der Schwiegervater, den Jakob getrickst hat. Und dann sind da noch die Bilha und die Silpa. Das sind Mägde, die Mägde von Rahel und von der Lea. Und die sind nur deshalb Jakobs Frauen, weil Rahel und Lea einen Anerkennungsstreit um die Gunst von Jakob hatten. Und somit haben sie dann die Mägde hergenommen, nachdem sie selbst nicht mehr gebären konnten. Und die Mägde haben dann weitergemacht, wo sie aufgehört haben, bis am Ende 12 Söhne da waren. Also die 10 sind von der Lea, der Bilha und der Silpa. Und so haben wir schon ganz, ganz verschiedene Familienspannungen. Der Abraham ist ja der Empfänger von der Verheißung, die Gott zu ihm gesprochen hat. Diese Verheißung wurde weitergegeben an seinen Sohn Isaac. Diese Verheißung wurde weitergegeben an Isaaks Sohn Jakob. Und jetzt sind wir in dieser Linie, wo Gottes Verheißung, sein Bund, sich immer weiter ausbreitet, sich bereits teilweise erfüllt, aber immer noch ein Stückchen mehr dazukommt. Und wie auch schon in den vorigen 3 Generationen, haben wir auch hier wieder total deutlich, wie Gott treu ist seinen Verheißungen, seinem Wort, wie er es erfüllt und wie er zu sich selbst steht. Die Familiengeschichte vom Josef, die hat grundsätzlich viele Spannungen, eben wegen diesen Frauenverhältnissen und Brüderverhältnissen. Und die Brüder von Josef, die 10 Brüder, die mögen ihn überhaupt nicht. Einerseits deshalb, weil er ist der Liebling des Vaters. Jakob liebt Josef mehr als die anderen und er bringt das dann auch zum Ausdruck, indem er dem Josef ein buntes Kleid gibt, ein Statussymbol, wo jeder sieht, er ist was Besonderes. Alle Söhne bekommen ein Moped, aber Josef bekommt einen Porsche quasi. Und dann wächst der Neid in den Brüdern. Und dann kommt noch dazu, wir lesen, der Josef ist einer, der verrätscht seine Brüder. Es kommt nicht ganz klar raus, ob er sie effektiv anschwärzt, ob er Lügen erzählt über sie oder ob er einfach nur die schlechten Dinge, die er tut, vor den Vater bringt. Aber er macht sich dadurch unbeliebt und das Fass zum Überlaufen bringt Josef durch seine Träumereien. Der Josef ist ein Träumer und er ist ein Träumer im wahrsten Sinne des Wortes. Und so lesen wir, er hat 2 Träume. Beim einen Traum geht es darum, dass die Garben gebunden werden. In der Getreideernte werden so Büschel zusammengebunden. Und dann sagt er, ich habe geträumt, eure Garben, die 11 Garben der Brüder, die verneigen sich vor meiner Garbe. Und dann kommt der nächste Traum, sagt er nochmal, ich habe geträumt, das sind die Sterne am Himmel und der Mond und die Sonne und die 11 Sterne, die verbeugen sich alle vor mir. Und die Brüder, die macht das verrückt. Die ärgern sich einfach total. Der Josef ist der Zweitjüngste und jetzt setzt er sich hier hin und beansprucht die Herrschaft über die ganze Familie, inklusive Vater und Mutter. Und so spitzt sich die Situation immer mehr zu und wir lesen, Jakob liebt Josef mehr und die Brüder hassen ihn. Sie wollen ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen, Kapitel 37. Dann kommt der erste Traum und dann lesen wir, sie hassen ihn noch mehr. Dann kommt der zweite Traum und wir lesen, sie hassen ihn noch einmal mehr. Und die Stimmung, die entwickelt sich, sie wird immer, immer schlechter. Eins gibt das andere und die Brüder sind bereit, Josef zu töten. Der Hass, der brodelt, es wird immer mehr. Es entwickelt sich und dieses abgelehnte Licht, diese Zuneigung zum Hass, die bringt die Dunkelheit in das Leben dieser Brüder und es verfinstert sich immer mehr. Wir lesen weiter in der Geschichte, die Brüder, die gehen aufs Feld, sie hüten die Schafe und der Vater Jakob, der sendet dann den Josef zu den Brüdern und sagt, schau nach, wie geht's ihnen, bring ihnen was vorbei. Und offensichtlich ahnt er überhaupt nichts von diesem Hass. Und als der Josef auf die Brüder trifft, da lesen wir, Vers 18, als sie ihn von Ferne sahen, ehe er in ihre Nähe kam, da beschlossen sie, ihn heimlich umzubringen. Und sie sprachen zueinander, seht, da kommt der Träumer daher. Sie sagen eigentlich, der Meisterträumer. Und nun kommt und lasst uns ihn töten und in eine Zisterne werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen, dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Der Hass, der sitzt so tief, dass sie total schnell einen Plan haben, als sich die Gelegenheit bietet. Und der Hass, der verbindet sie miteinander. Sie haben eine Einigkeit. Da gibt es nur einen, den Ruben, der Älteste, der sagt, na, umbringen ist, das können wir nicht machen. Dann schauen sie, dass es eine Ausrede gibt. Da kommt ein böses Tier und sie merken gar nicht, wie sie selbst zu diesem bösen Tier werden. Weil Tiere sind ja nicht böse, Tiere sind wild. Und sie wollen beweisen, dass an diesen Träumen, die der Josef gesagt hat, überhaupt nichts dran ist. Das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Das findet nur in Josefs Kopf statt. Und unbewusst legen sie sich sogar hier mit Gott an. Gott hat die Träume gegeben. Und der Hass, der steuert sie und er treibt sie und er blendet sie. Und so kommt, wie es kommen muss. Der Josef, der tappt ins Verderben. Der Ruben, der interveniert und er sagt, nicht umbringen, nur einfach in den Brunnen werfen. Und er will den Josef später retten. Dann lesen wir, setzen sich die Brüder hin, machen eine kleine Jauserunde und wahrscheinlich essen sie die Dinge, die der Josef mitgebracht hat. Und dann kommen Kaufleute her, eine Karawane. Und einer der Brüder hat die beste Idee überhaupt. Wir verkaufen den Josef. Wir verkaufen ihn. Wir müssen ihn gar nicht ermorden. Er ist immerhin unser Bruder. Ein fürsorglicher Bruder. Und so sagt er, wir laden keine Blutschuld auf uns, wir bekommen Geld von diesen Kaufleuten. Die Kaufleute, die kümmern sich um die Drecksarbeit und wir sind den Josef los. Und alle Brüder sagen, oh, super, gute Idee, das machen wir. Und so verkaufen sie den Josef. Und später lesen wir, der Josef, der hat Angst, er ist verzweifelt, er bittet, er fleht um Erbarmen, aber die Brüder sind eiskalt, sie verkaufen ihn absolut erbarmungslos, der Hass, der siegt. Und so wird der Josef abgeführt und er verschwindet aus ihrem Blick. Und als der Ruben zurückkommt, er trifft ihn der Schlag, er wollte den Josef befreien, aber er ist nicht mehr da. Offensichtlich war der Ruben nicht da, wo er verkauft wurde. Und jetzt ist alles zu spät. Josef ist weg. Sie tauchen noch die Kleider von Josef in Ziegenblut. Dann erzählen sie dem Vater Jakob, da kam dieses böse Tier oder muss gekommen sein. Wir haben nur den Mantel gefunden. Und der Jakob ist am Boden zerstört. Er will sich nicht mehr trösten lassen. Sein Lieblingssohn Josef, sein wertvoller Sohn Josef, der ist tot. Es ist so tragisch und so ist diese Geschichte zu Ende. Mir kommt nicht vor, dass der Josef böswillig war. Er war wahrscheinlich ein bisschen lästig, so eine Art, die man gern hat. Aber wenn wir hinschauen, er hat diese Herrschaft, von der er gesprochen hat, eigentlich nie für sich in Anspruch genommen. Es ist nicht so, dass er gesagt hat, ich werde einmal der Herrscher sein. Er hat gesagt, ich habe geträumt. Gott hat mir Dinge gezeigt und keiner weiß recht, was machen damit. Aber bei diesen Brüdern, da hat er auf den Nerv getroffen und in denen ist der Hass gewachsen, bis sich dann die optimale Chance geboten hat. Es hat so verlockend ausgesehen und jetzt sind sie ihn los. Der Hass hat gesiegt. Hass sucht Vergeltung. Aber die Befriedigung, die bleibt aus. Es wird sogar noch schlimmer. Man kommt auch mit abgelehntem Licht durchs Leben. Aber irgendwann und irgendwie holt es einen ein. Und das sehen wir, wenn sich die Geschichte weiterentwickelt. Der Josef, der ist jetzt ganz allein. Er ist von seinen Brüdern verhasst und verstoßen. Sie haben ihm das Leben genommen quasi. Und er trägt diesen Schmerz in sich. Er ist einsam. Er hat keine Freunde, er hat keine Familie, er hat keinen Vertrauten. Er ist ein Sklave, sein Status ist genommen, er ist nicht mehr der Lieblingssohn, der nur zum Vater gehen muss und er bekommt alles, was er will, sondern er ist ein Niemand. Er muss keine Ansprüche stellen, er ist ein Sklave. Und dazu kommt, er ist ein Ausländer, er hat eine fremde Sprache, er hat fremde Gewohnheiten. In Ägypten ist eine fremde Religion. Und wir lesen da auch die Hebräer, die sind den Ägyptern ein Gräuel. Josef ist total allein. Josef ist total am Boden zerstört. Alle Hoffnung, die es irgendwo, irgendwie gibt, die ist weg. Aber Gott vergisst Josef nicht. Und da lesen wir weiter, das ist im Kapitel 39. Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden. Und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand der Ismaeliter erworben, die ihn dorthin gebracht hatten. Und jetzt ganz gut aufpassen. Und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben, anstatt dass er aufs Feld musste. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus, über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr, als um das Brot, das er aß. Gott segnet, Gott segnet, Gott segnet und er segnet so umfassend. Gott hat Josef nicht vergessen. Alle Einsamkeit. Man kann nicht verlassener sein als der Josef. Aber Gott sieht ihn und er segnet ihn. 4 Verse, 5-mal lesen wir, wie Gott segnet und wie Gott beim Josef ist. 7-mal lesen wir alles, wie umfassend dieses ist oder dass sich eben der Potiphar um gar nichts kümmert. Der Josef macht das alles. Gott vergisst den Josef nicht. Er segnet ihn und seine Arbeit und es geht wieder aufwärts. Die Hoffnung, die breitet sich langsam aus. Der Josef ist immer noch ein Sklave, aber das Leben wird wieder lebenswert. Bis zu dem Zeitpunkt, wo eine böse Frau ins Spiel kommt. Der Potiphar hat eine Frau und die Frau, die findet Gefallen an dem Josef. Der Josef ist ein hübscher Mann, ein junger Mann und sie will ihn verführen und sie sagt, Josef, komm doch zu mir. Aber der Josef, der will nicht und er widersteht ihr mehrfach, er flüchtet vor ihr förmlich. Und irgendwann wird es der Frau zu bunt, sie schnappt sich den Josef, der Josef springt davon. Sie schreit und sagt dem ganzen Haus, was der böse Josef gemacht hat, fängt an, ihre Lügengeschichten zu verbreiten. Und das Ergebnis ist, der Josef wird aus seinem Amt enthoben und er wird ins Gefängnis geworfen und wieder am Boden zerstört. Diese schöne, neu gewonnene Freiheit, dieses Leben, langsam hat es wieder begonnen, alles wieder weg. Josef ist am Boden, er ist bedeutungslos, er sitzt im Gefängnis. Und das Schlimmste, er ist schon wieder unschuldig. Und nicht nur ist er unschuldig, sondern er hat richtig gehandelt und trotzdem ist alles so passiert, wie es passiert ist. Und dann lesen wir weiter. Vers 21. Aber der Herr war mit Josef und er verschaffte ihm Gunst und er schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand und alles, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm, denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Gott vergisst Josef nicht. Gott lässt alles gelingen, was Josef tut. Gott segnet den Josef auf der ganzen Linie. Gott hat all diese Dinge in der Hand und er schenkt Segen. Total umfassend. Während der Josef im Gefängnis sitzt, lernt er 2 Leute kennen. Der eine ist der Mundschenk vom Pharao, der andere ist der Bäcker vom Pharao. Sie wurden vom Pharao ins Gefängnis geworfen und beide haben einen Traum. Sie verstehen beide nicht, was sie geträumt haben. Und der Josef sagt, mit Gottes Hilfe werde ich ihn deuten. Und er deutet ihn in beiden Fällen richtig. Der Bäcker wird gehängt, der Mundschenk kommt wieder frei. Und der Josef, er verabschiedet sich vom Mundschenk mit den Worten, solltest du dann etwa an mich denken, wenn es dir gut geht, so erweise mir Barmherzigkeit und erwähne mich bei dem Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus, aus diesem Gefängnis. Aber der oberste Mundschenk dachte nicht an Josef, sondern er vergaß ihn. Und wieder vergehen 2 Jahre, wo der Josef im Gefängnis sitzt. Und dann, eines Tages, kommt's. Der Pharao hat einen Traum, er ist total aufgewühlt, keiner kann ihm sagen, was dieser Traum bedeutet und da fällt dem Mundschenk ein, der Josef, der konnte meinen Traum deuten und er bringt den Josef vor den Pharao. Josef deutet den Traum und er sagt zum Pharao, es stehen 7 fette, 7 ganz gute, 7 sehr ertragreiche Jahre vor dir, aber dann kommen 7 ganz, ganz magere, sehr schlechte Jahre, es wird eine große Hungersnot geben. Und der Josef tritt vor den Pharao und er ist das Sprachrohr von Gott. Er sagt zum Pharao, Gott hat dich wissen lassen, was er tun will. Gott hat dich sehen lassen, was er tun will. Und jetzt sagt der Josef, Pharao, du musst weise handeln. Du musst dich vorbereiten, weil sonst geht dein Land zugrunde. Und der Pharao antwortet dem Josef, können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist. Gibt es jemand, der weiser ist wie du, Josef? Gibt es jemand, der mehr Erkenntnis hat wie du? Du sollst diese Aufgabe übernehmen. Und so wird der Josef zum zweithöchsten Mann in Ägypten gemacht. Von ganz unten nach ganz oben. Und jetzt könnte sich Josef rächen. Endlich gibt es Vergeltung. Josef ist in Freiheit, er hat Macht, er hat Einfluss. Der zweithöchste Mann in Ägypten. Aber das hat keinen Platz in Josefs Denken. Wir sehen nichts von Vergeltung. Wir sehen nichts von Bitterkeit. Es kommt so, wie Josef die Träume gedeutet hat. Es gibt 7 sehr gute Jahre, sehr ertragreiche Jahre. Und der Josef, der verwaltet allen Ertrag. Er schafft Vorräte für den Überfluss. Und dann kommen 7 ganz, ganz schlechte Jahre. Und die ganze Welt, die ganze damalige Welt, die leidet darunter. Unter anderem auch Josefs Familie, seine Brüder und der Vater Jakob. Und dann, eines Tages, passiert das Unerwartete. Die Brüder, die stehen vor ihm, weil jeder, wo Getreide will, muss zu Josef. 20 Jahre später, nachdem sie ihn in die Sklaverei geschickt haben, stehen seine eigenen Brüder vor ihm und sie erkennen ihn nicht. Der Josef sieht aus wie ein Ägypter, er redet wie ein Ägypter, er hat einen Dolmetscher. Und jetzt können wir uns vergessen. Kann Josef sich rächen an ihnen. Er kann Vergeltung üben. Er hat die Macht. Er hat sogar das Recht. Sie haben sich schuldig gemacht an ihm. Er hat jeden Grund. Und was tut er? Nichts. Er hält es ihnen hier nicht nach. Wie geht sowas? Wir haben ja vorher gelesen, Gott war mit Josef. Er hat Josef gesegnet, er hat zum Josef geschaut und das betrifft den Segen, den er in Josefs Leben gemacht hat und der Segen, der Josef geworden ist durch das, was Gott getan hat. Aber Gott hat nicht nur den Josef gesegnet und die Leute rundherum, er hat auch an Josef etwas getan. Gott hat Josefs Herz geformt, er hat seinen Charakter geformt und er hat an Josef gearbeitet. Abgelehntes Licht, das bringt Finsternis und Hass bringt Zerstörung. Und hier haben wir eine total markante Kehrtwende in der ganzen Geschichte, sogar in der ganzen Familiengeschichte, weil Konflikt und Streit zwischen Brüdern, das ist ja altbekannt in dieser Familie. Josef wird hier nicht von seinem Hass gesteuert und wir lesen nirgends, dass da irgendwelche Anzeichen von Hass oder Bitterkeit in seinem Leben sind. Wie geht das? Nach all dem, was sie an ihm getan haben, nach all dem, wie sie ihn unterdrückt und verstoßen haben, kann er so neutral auf sie zugehen. Wie geht das? Gottes Licht hat sich in Josef ausgebreitet. Gott war mit Josef. Gott gebraucht Josef. Und er formt Josef. Und so kann Josef seinen Brüdern vergeben. Aber es ist noch nicht alles gut. Josef weiß nicht, wo seine Brüder stehen. Und er testet sie. Er will wissen, ob sie immer noch so böse sind wie damals. Er will wissen, ob sie immer noch so niederträchtig sind, wie an diesem Tag, wo er sie verlassen hat. Und während er ein bisschen Druck ausübt, findet er recht schnell heraus, dass diese Tat ihr Gewissen belastet. Er wirft sie ins Gefängnis und nach ein paar Tagen kommen sie wieder zu ihm. Sie wissen nicht, dass er sie versteht und sie sagen, die Sünde, die wir an Josef getan haben, die holt uns ein. Nach 20 Jahren ein bisschen Druck und es kommt sofort zurück. Diese Schuld kommt zurück. Sie lastet auf ihnen. Der Josef, der fordert dann von ihnen, dass sie ihren jüngsten Bruder Benjamin zu ihm bringen. Benjamin ist eigentlich sein einziger richtiger Bruder. Und der Benjamin ist Jakobs überdrüber Lieblingskind. Wenn der Jakob schon den Josef so lieb hatte, wie viel mehr hat er dann wohl den Benjamin lieb, das einzige Überbleibsel von seiner Frau Rahel, nachdem der erste bereits verloren gegangen war. Und jetzt stellt sich Josef die Frage, werden sie ihren Bruder opfern, damit sie ihr eigenes Leben retten können? Oder was werden sie tun? Josef verhaftet den Simeon, das ist der zweitälteste. Die anderen, die schickt er wieder nach Hause. Und als die Brüder dem Jakob die Geschichte erzählen, Und auch die Forderung von Josef, dass Benjamin mitkommen soll, da sagt Jakob, auf keinen Fall, das geht nicht. Das ist absolut undenkbar. Ich gebe euch meinen Benjamin nicht mit. Aber es kommt, wie es kommen muss. Das Getreide geht aus, sie müssen wieder Nachschub holen. Und so sind sie gezwungen, nach Ägypten zu gehen. Und die Brüder sagen, Vater Jakob, wir müssen erst gar nicht zu diesem Mann nach Ägypten gehen. Er hat gesagt, ihr müsst gar nicht kommen, wenn ihr Benjamin nicht mitbringt. Wir müssen deinen Sohn mitnehmen. Und der Jakob, der willigt ein und er sendet den Benjamin mit ihnen auf den Weg. Und dann kommen sie wieder vor Josef und Josefs Tests gehen weiter. Da fädelt er ein paar Ereignisse ein. Der Benjamin, der wird als Dieb hingestellt und dann soll dem Benjamin die Strafe treffen für seinen Diebstahl. Und da haben wir es. Die Brüder sagen, nein, wir können Benjamin nicht hier lassen. Sie stehen zusammen, sie lassen ihn nicht allein. Und so sagen sie zum Josef, wenn wir unseren Sohn, unseren Bruder, unserem Vater nicht wieder zurückbringen, das ist ein Todesurteil, der stirbt. Er hat ihn so lieb, wir können das nicht machen. Nimm uns stattdessen. Der Josef sieht, seine Brüder, die haben sich verändert. Die sind nicht mehr die gleichen wie damals. Und er gibt sich seinen Brüdern zu erkennen. Und die sind ganz baff. Und da lesen wir, seine Brüder konnten ihm nicht antworten. So bestürzt waren sie vor ihm. Stell dir das mal vor. Nach 20 Jahren triffst du deinen totgeglaubten Bruder, den du in die Sklaverei verkauft hast. Was geht dir da alles durch den Kopf? Zuerst war die Situation ja aussichtslos. Sie wussten nicht, was sie tun sollen. Dann plötzlich zeigt sich Josef und es ist ein schönes Ereignis. Der Josef lebt. Aber dann, was wird er machen? Sie bekommen Angst. Wird er sich an ihnen rächen? Und dann lesen wir, da sprach Josef zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn dies ist das zweite Jahr, dass die Hungersnot im Land herrscht und es werden noch 5 Jahre ohne Pflügen und Ernten sein. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Land und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Bemerkenswert. Josef sagt zu ihnen, seid nicht traurig, habt keine Sorgen und macht euch keine Vorwürfe, weil ich vergebe euch. Ich halte euch diese Tat nicht mehr vor, weil Gott hat mich nach Ägypten gesandt und nicht ihr. Und Gott hat es deshalb gemacht, damit ihr am Leben bleibt, damit dadurch Gottes Verheißung erfüllt wird, die er bereits Abraham gegeben hat. Dass es ein großes Volk wird und dass durch euch alle Völker dieser Erde gesegnet werden. Der Josef, der vergibt, weil er sieht und er erkennt, dass in letzter Instanz nicht einfach seine Brüder an ihm schuldig geworden sind, sondern weil Gott ihn als Werkzeug eingesetzt hat. Gott hat alles gelenkt. Und diese Vergebung, die passiert in Josefs Herzen, absolut unabhängig von dem, was die Brüder tun. Vergebung ist nicht abhängig von anderen Leuten. Das passiert zwischen dem Josef und Gott. Er hat ihnen vergeben. Und jetzt geht der Josef auf die Brüder zu und er bietet ihnen Wiederherstellung. Er ermöglicht es seinen Brüdern, dass nach 20 Jahren sie ihre Schuld ablegen können, dass sie abgeben können, was sie bedrückt. Und er vereinigt die Familie. Auf der einen Seite die Brüder, aus 11 wird wieder 12, sie sind vollständig, aber auch im Herzen. Sie haben keinen Groll mehr, es gibt keinen Neid mehr, der Hass ist weg. Und nachdem er so ausgetestet hat, wo sie stehen, öffnet er sich ihnen gegenüber. Vergebung ist nicht blind. Und Vergebung und Wiederherstellung ist nicht das Gleiche. Wenn wir Menschen vergeben, dann passiert das zwischen uns und Gott, unabhängig von dem, was die anderen Menschen tun, ob sie sich entschuldigen oder nicht. Der Daniel hat dieses Thema noch ein bisschen ausführlicher behandelt, hat ein Manuskript geschrieben. Wenn du dich da vertiefen möchtest, gerade den Vergebungsaspekt, was mit dem Josef alles passiert, dann schreib ihm eine E-Mail und er gibt dir gern seine Unterlagen. Dann geht es weiter. Der Josef schickt Nachricht an Jakob und die ganze Familie kommt. Wir lesen, 70 Personen kommen nach Ägypten. Die Verheißung von Gott, die greift schon, die Nachkommen, die wachsen. Innerhalb von einer Generation sind 70 Leute entstanden. Und der Jakob, der freut sich sehr über die Wiedervereinigung mit seinem totgeglaubten Sohn. Endlich hat er seinen Lieblingssohn Josef wieder. Und die ganze Familie, die zieht nach Ägypten und sie steht im Dienst von Pharao. Und dann leben sie da 17 Jahre miteinander in Ägypten, bis der Vater Jakob stirbt im hohen Alter. Als Jakob stirbt, passiert nochmal was Besonderes. Plötzlich bekommen seine Brüder Angst. Und sie gehen zu Josef und sie sagen ihm Folgendes. Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Und so sagen sie zu Josef, bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so böse an dir getan haben. So vergib nun den Knechten des Gottes deines Vaters ihre Schuld. Und Josef antwortet, fürchtet euch nicht, bin ich an Gottes Stelle. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen und es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, so wie es passiert ist. Und um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten, fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Die Brüder, die trauen Josef nicht, sie haben Angst vor ihm. Es ist 40 Jahre, nachdem sie sich an ihm schuldig gemacht haben, nachdem sie ihn verkauft haben. Es ist 17 Jahre, nachdem sie gut miteinander zusammengelebt haben und Josefs Gunst erlebt haben. Aber der Hass von damals, der hat Schuld in ihr Leben gebracht. Und aus dieser Schuld wird nun Furcht. Sie fürchten sich vor der Vergeltung. Josef hätte die Macht gehabt. Und es ist das erste Mal in der Geschichte, dass sie Josef überhaupt um Vergebung bitten. Und sie sagen dann nämlich, dein Vater Jakob, der hat das befohlen, du musst uns vergeben. Aber das braucht Josef nicht. Er braucht diesen Druck nicht. Josef vergibt ihnen, weil er sagt, Gott ist der Richter und nicht ich. Gott wird vergelten. Weil wenn ich vergelte, dann bringt es Zerstörung, auch wenn es noch so verlockend aussieht. Josef sagt auch, Gott trägt alle Verantwortung in diesem Spiel. Alles, was passiert ist, ist wegen Gott passiert. Böse Menschen können böse Dinge tun, aber Gott behält die Überhand. Er verwendet die Dinge so, wie er das will. Und wir lesen ja im Römerbrief, alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben. Das sagt sich so leicht, aber es ist so viel Gewicht dahinter. Und wir lesen, der Josef tröstet sie und redet freundlich mit ihnen. Ganz am Ende seines Lebens nimmt Josef noch einen Eid von seiner Familie und er sagt, eines Tages wird es passieren, dass ihr aus diesem Land Ägypten in das verheißene Land, das Land, das Gott verheißen hat, kehren werdet, Land Kanaan. Das wird 400 Jahre später passieren und er lässt sie schwören, dass sie seinen Sarg, seine Knochen mitnehmen, um sie nahe in diesem Land zu beerdigen. Und obwohl es dem Josef hier so gut geht, er hat totalen Wohlstand, gute Lebensumstände, sein Fokus liegt auf den Dingen, die Gott verheißen hat. Die Verheißung, die Gott an Abraham ausgesprochen hat, die kommt in der Geschichte nicht wirklich viel vor. Und auch Gott hat es dem Josef selbst nie verheißen. Gott ist zum Abraham gekommen, hat es gesagt. Gott ist zum Isaak gekommen, hat es nochmal bestätigt. Gott ist zum Jakob gekommen, hat es nochmal bestätigt. Beim Josef passiert es nicht. Aber trotzdem weiß der Josef, die Verheißungen haben Gültigkeit, weil Gott hat es verheißen für die Generationen. Und Josef hält daran fest. Und das ist dann auch das, was wir im Neuen Testament lesen, wo der Josef gelobt wird für seinen Glauben, dass er daran festhält, dass sie eines Tages diese Verheißung erleben werden. All die guten Dinge, die in seinem Leben passiert sind, werden nicht erwähnt, sondern dass er sich auf Gottes Verheißung verlässt. Die Verheißungen von Gott sind das Zentrale. Gott hat Böses gut gemacht. Gott hat Böses zur Rettung verwendet. Und Gott hat die ganze damalige Welt gerettet vor dem Hungertod. Und Gott hat die ganze Menschheit gerettet, indem er seinen Sohn geschickt hat, damit wir nicht sterben in Ewigkeit. Hat diese Geschichte irgendeinen Einfluss auf uns heute? Schon lange her. Ich glaube schon. Der Josef ist wirklich ein toller Mann. Es gibt nicht viele Leute wie der Josef in der Bibel. Er ist ein sehr, sehr großes Vorbild. Aber das ist nicht alles. Josef ist nicht einfach ein großes Vorbild. Josef hat Gott Vertrauen in all seinen Schwierigkeiten. Das können wir von ihm abschauen, ihn als Vorbild nehmen. Josef ist ein total korrekter Mann. Er handelt richtig, er vergreift sich nicht an den Dingen, die ihm nicht zustehen, gerade eben Potiphas Frau. Er ist ein fleißiger Mann, er arbeitet gut, das können wir von ihm lernen. Er ist ein gnädiger Mann, er ist ein barmherziger Mann, er trägt seinen Schuldnern die Schuld nicht nach, er vergibt ihnen. Aber Josef ist noch viel mehr als das. Josef ist ein Vorbote von jemandem, der kommt und der noch viel, viel mehr ist als Josef. Josef ist ein Vorbote von dem, der schon versprochen wurde, als Gott Adam und Eva aus dem Paradies hinausgeworfen haben. Josef ist ein Vorbote von dem Helden, von dem Jakob spricht, als er seine Kinder segnet. Josef ist ein Vorbote von dem einen, der die ganze Welt segnen wird. Josef ist ein Vorbote von Jesus, vom Erlöser. Und Jesus sagt, die ganze Schrift, alles zeugt von mir, sie zeigen auf mich. Und sie fangen an, dieses Bild vollständig zu machen. Und hier passt Josef hinein. Der Josef, der widersteht der Sünde, er ist schon mal besser wie Adam und Eva, weil alles ist ihm gegeben, nur die Frau nicht. Und er sagt, ich halte mich dran. Alles nehme ich, die Frau nicht. Adam und Eva haben gesagt, alles ist mir gegeben, nur der Baum nicht, aber sie wollten den Baum auch. Aber Jesus ist noch viel mehr. Jesus widersteht der Sünde, aber er überwindet sie auch und er beendet die Herrschaft der Sünde. Der Josef, der vertraut sich Gott an und er sagt, ich überlasse Gott Vergeltung. Jesus ist noch viel mehr als Josef. Jesus lässt alle Anfeindungen über sich ergehen und er gibt sein eigenes Schicksal in Gottes Hände. Und wir lesen, er ist wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Er meckert nicht, er sagt kein Widerwort, er geht seinen Weg und vertraut sich Gott an. Josef ist einer, der leidet, damit viele leben können. Und Jesus ist noch viel mehr als Josef. Jesus gibt sein Leben nämlich freiwillig, damit wir leben können. Der eine gibt sein Leben, damit viele leben können. Und vermutlich das größte Ereignis, Josef rettet die ganze damalige Welt. Alle sind betroffen von dieser Hungersnot. Der Josef durch seine Weisheit oder durch Gottes Weisheit in ihm rettet die ganze Welt, aber Jesus noch viel mehr. Jesus rettet die gesamte Menschheit. Durch alle Generationen, durch alle Epochen hindurch, die ganze Erde betrifft es. Er rettet. Und so verwirklicht Gott seinen Plan durch Josef. Er rettet, das tut er damals, wie er es heute auch macht. Aber wir können auch andere Dinge von der Geschichte mitnehmen. Es geht viel um Hass. Hass ist ein Geschwür, das wuchert. Und wenn wir ihm Platz geben zum Wachsen, dann breitet er sich aus. Und Gott spricht zum Kain und sagt, die Sünde, die wartet an deiner Tür und sie möchte dich zu Fall bringen. Der Hass, der arbeitet an dir, aber du sollst über das herrschen, du sollst über die Sünde herrschen. Wir können uns entscheiden, welchen Weg wir wählen wollen. Und das ist ganz, ganz einfach gesagt. aber es ist überhaupt nicht einfach. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Was tust du, wenn du Leute hasst, wenn der Hass wuchert, wenn es wächst in dir? Kannst du einfach sagen, ist weg? Mir fällt es sehr schwer. Im Endeffekt kann nur Gott unsere Herzen verändern. Und genau deshalb ist Jesus gekommen. Jesus ist nicht nur gekommen, damit wir ewiges Leben bekommen. Er ist gekommen, damit wir zu neuen Menschen werden. Er will uns ein neues Herz geben. Und drum, wenn der Hass wuchert, bring's vor Gott. Er sagt, alle Sorgen könnt ihr zu mir bringen, auch die Sorge vom Hass. Bring den Hass, bring den Menschen, den du hast und bitte, dass Gott dich erneuert. Ich habe das ausprobiert und es funktioniert. Wir lesen auch viel von Vergebung, von Vergeltung in dieser Geschichte. Und Jesus hat ja gesagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Wir sollen die segnen, die uns verfluchen. Wir sollen denen Gutes tun, die uns hassen. Wir sollen für die einstehen, für die bitten, die uns beleidigen und verfolgen. Und ich kann euch eines sagen, das ist absolut unmöglich. Geht nicht. Wir sehen es bei den Brüdern von Josef, es ist ein kleines Ding. Und ich kenne das in meinem Leben auch. Es braucht nicht viel und der Ärger und der Hass und der Zorn, die wachsen. Und irgendwann explodieren sie. Wir können aus uns selbst nicht vergeben. Und wenn du das aus eigener Anstrengung probierst, dann wirst du entweder sehr frustriert werden, weil du merkst, es geht nicht, oder du wirst deinen Standard senken, bis du zufrieden wirst. Aber dann hat es mit Vergebung auch nicht mehr viel zu tun. Josef hat seine Sachen zu Gott gebracht. Und auch hier wieder. Gott verspricht, dass er uns frei macht von Hass und Groll und Bitterkeit. Bring die Menschen vor Gott, die diese Dinge in dir auslösen. Bring dich selbst vor Gott. Es ist dein Herz. Und am besten betest du mit anderen zusammen. Das sind die Kleingruppen ein super Ort, dass wir die Lasten voneinander tragen können. Gott hat gesagt, rächt euch nicht selbst zum Thema Vergeltung, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wir haben einen gerechten Gott. Es geht nicht darum, dass man alle Dinge unter den Tisch kehrt. Es wird der Tag der Gerechtigkeit kommen. Vor kurzem war ich beim Friseur und ich habe zu ihm gesagt, kommst du in den Himmel? Und er hat geantwortet, hä? Er hat gesagt, kommst du in den Himmel, du lebst ja nicht ewig, oder? Hat er gesagt, glaubst du an das? Ja sicher, glaubst du nicht daran? Na, das glaubt er nicht. Das Leben ist hier und jetzt, irgendwann stirbt er, er wird verbrannt und dann kommt er 1,5 Meter in die Erde, dann ist alles aus. Und ich habe mir gedacht, es ist so schade, wenn das alles wäre. Es passiert so viel Ungerechtigkeit. Und eines Tages wird Gott sich all diesen Dingen annehmen. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Das kann nie passieren auf dieser Erde. Er hat es versprochen. Meine Rache kann ich Gott überlassen. Er wird vergelten. Wir sehen auch, dass Josef Gott vertraut. Und ich habe das vorher schon gesagt. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, Römer 8, 28. Und das hat Josef erlebt und er hat es geglaubt. Wenn man ihm Josef am Anfang von seinem Leben gesagt hätte, was da alles kommen wird, was er alles durchmachen muss, wie es hinuntergeht und hinaufgeht und wieder hinuntergeht. Und man hätte ihm gesagt, Josef, durch dich wird sehr viel Segen passieren. Es hat einen Grund, warum das passiert. Es ist das große Bild. Es ist wichtig, dass das passiert. Und man hätte ihm das gesagt, willst du das? Josef ist ein edler Charakter. Ich vermute, er hätte ja gesagt. Aber der Josef hat nichts von dem gewusst. Und uns geht es gleich. Wir wissen so oft nicht, was Gott tut. Wir wissen so oft nicht, warum Dinge passieren, wie sie passieren. Nicht einmal im Nachhinein. Aber Gott verspricht, die Dinge, die er gibt, die passieren zum Besten. Er lässt uns keinen Schaden zu und er hat alle Dinge in der Hand. Nichts passiert ohne seine Zustimmung. Der Josef, der hat das erlebt. Die Frage ist, erleben wir das auch? Oder schaffen wir es im entscheidenden Moment nicht, Gott zu vertrauen? Ziehen wir uns zurück, weil es so aussichtslos aussieht, so sinnlos, so hoffnungslos. Und das ist unser Vorrecht. Testen wir Gott, fordern wir ihn heraus. Alle schönen Dinge, alles Gute in diesem Leben ist getrübt von Leid und Schwierigkeit. Und Gott gibt Hoffnung in dieses Leben. Gott gibt viele gute Dinge in diesem Leben. Aber es ist einfach nicht das vollkommene Leben. Das vollkommene Leben liegt vor uns. Wir warten darauf, bis es Realität wird. Darum ist Jesus gekommen, um dieses neue Reich zu starten. Und wir dürfen Teil davon sein. Wir dürfen darauf hinfiebern, auf diese Verheißung von einem richtig neuen Land mit einem richtig neuen Volk in Ewigkeit. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass dein Wort sich nicht verändert, obwohl es so alt ist. Und ich möchte vor dich uns selbst bringen, unsere Herzen und unsere Schwächen. Ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, um diese Dinge wegzunehmen. Und so möchte ich dich bitten, dass wir das erleben, wie du führst in unserem Leben, durch die Schwierigkeiten und durch die Freuden hindurch. Und ich bitte dich, dass wir Leute sind, die sich dir wirklich anvertrauen und sehen, wie sich dein Licht in unserem Leben ausbreitet. Du bist ein guter Vater und alle Dinge, die du tust, sind gut. Hilf uns, dir zu glauben und dir zu vertrauen. Amen.